Wir haben in den vergangenen Bibelklassen ziemlich viel Zeit eingeräumt für die messianische Prophetie in Daniel 9 über die Jahrwochen. Wir haben das gründlich studiert und das mit gutem Grund, denn diese Stelle, Daniel 9, ist eigentlich der Schlüssel zum Verständnis der gesamten Prophetie. Und zwar haben wir ja immer wieder gesehen, dass das Alte Testament das Kommen des Erlösers, des Messias, auf zwei verschiedene Arten ankündigt. Einerseits der leidende Messias, andererseits der herrschende Messias. Aber gerade Daniel 9 macht eindeutig klar, dass zuerst der Messias als der Leidende kommen sollte. Nämlich nach 69 Jahrwochen haben wir gesehen, was ja genau sich erfüllt hat im Jahr 32, bis auf den Messias, den Fürsten. Und gleich danach haben wir gelesen, dass der Messias danach ausgerottet, ermordet werden sollte und nichts haben würde. Kein Reich hier auf Erden. Und dann haben wir gesehen, dass es noch eine lange Zeit gehen wird, eine Zeit der Leiden für das jüdische Volk, bis dann der Messias ein zweites Mal kommt, nach der 70. Jahrwoche, um seine Friedensherrschaft aufzurichten. Also die Prophetie von Daniel 9 gibt wirklich den Schlüssel, um letztlich die gesamten prophetischen Texte der Bibel in diesem Raster richtig einfügen und einordnen zu können. Inklusive bis rüber ins Neue Testament die Offenbarung. Auch die könnte man nicht richtig verstehen ohne diesen Schlüssel des Buches Daniel. Jetzt möchte ich aber nochmals auf Daniel 9 zurückkommen, aus einem ganz speziellen Grund. Schlagen wir auf, Daniel 9, da haben wir die Prophetie der 70 Jahrwochen. Ab Vers 23 könnte vielleicht nochmals jemand lesen, bitte.
Am Anfang deines Flehens ist dein Wort ergangen und ich bin gekommen, um es dir mitzuteilen. Denn du bist ein Vielgeliebter. So achte nun auf das Wort und verstehe die Erscheinung. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und dein Allerheiligstes zu salben.
Jetzt noch bis Vers 26a.
So sollst du denn erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 Wochen, und 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören.
Ja, bis mal bis hierhin. Ja. Also wir haben die Prophetie selber angeschaut und gesehen, wie, mit welcher Präzision sich diese Prophetie erfüllt hat, dass man diese Jahrwochen umrechnen kann, sogar in Tage, und dass sich das so exakt erfüllt hat, auf den Tag genau, als Jesus Christus an Palmsonntag eben am 173.880. Tag nach dem Erlass bei Nehemia zum Wiederaufbau Jerusalems, da ist Jesus Christus gekommen. Und es ist genau so erfolgt, wie Vers 26 sagt, nach den 62 Jahrwochen wird der Messias ausgerottet werden und nichts haben. Und dann das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Im Jahr 70 haben dann die Römer eben in der Folge der Ermordung des Messias Jerusalem und den zweiten Tempel verwüstet. Jetzt aber Frage, was war der unmittelbare Anlass, dass Daniel diese Offenbarung, die eigentlich der Schlüssel ist für die restliche prophetische Offenbarung der Bibel bekommen hatte. Was sagt dieses Bibelwort, das wir gelesen haben, über den Anlass?
Er tat Buße über die Sünde des Volkes.
Jawohl, wo wird das so erklärt, dass das mit dem zusammenhängt?
Vers 20.
Ja, lies mal Vers 20.
Während ich noch redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte und meine Bitte für den heiligen Berg meines Gottes vor den Herrn, meinen Gott, brachte.
Jawohl, also Daniel hat sich selber gedemütigt vor Gott, nicht nur für sich persönlich, er sagt, meine Sünde habe ich bekannt, sondern auch, er hat sich mit dem ganzen Volk Israel eins gemacht und der Schuld seines Volkes. Und Vers 23, da hatten wir ja schon gelesen, dort wird gesagt, im Anfang deines Flehens ist ein Wort ausgegangen. Und der Engel Gabriel sagt, und ich bin gekommen, um es dir kundzutun, denn du bist ein Vielgeliebter. Also genau zu dem Zeitpunkt, wo Daniel begann, eben so seine Schuld vor Gott zu bekennen, wie das in Daniel 9 ab Vers 1 beschrieben wird, ging von Gott ein Befehl aus, dass Daniel eine Offenbarung bekommen sollte. Diese besondere Weisheit bekommen sollte, um das prophetische Wort verstehen zu können. Also der Anlass war sein Zustand vor Gott, dass er bereit war, sein Leben zu ordnen, was noch nicht geordnet war. Und das hat dazu geführt, dass Gott ihm Erkenntnis gegeben hat. Und das finden wir bei Daniel eben durch das ganze Leben hindurch. Wenn wir mal Daniel 1 aufschlagen, dort finden wir den Beginn der babylonischen Gefangenschaft im Jahr 606. Liest jemand vielleicht Verse 1 und 2 von Daniel 1?
Im dritten Regierungsjahr des Königs Joachim von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar von Jerusalem und bedrängte die Stadt. Der Herr gab König Joachim in die Gewalt Nebukadnezars und ließ auch einen Teil der Tempelgeräte in seine Hand fallen.
Jawohl, bis dahin. Also da sind wir im dritten Jahr Joachims, das ist das Jahr 606 vor Christus. Übrigens 67 Jahre früher als das, was wir vorhin gerade gelesen haben in Daniel 9. Denn Daniel 9, Vers 1 wird datiert auf das erste Jahr von Darius dem Meder. Das war 539, 38 vor Christus. Und da war Daniel also noch ganz jung, da in Daniel 1. Und wir sehen gleich, wie er da nach Babylon gebracht wurde. Liest jemand Daniel 1, Vers 3? Drei bis fünf, bitte.
Der König befahl Aspenas, dem Obersten seiner Hochbeamten, dass er von den Kindern Israel, sowohl vom königlichen Geschlecht als auch von den vornehmen Jünglingen, brächte, an denen keinerlei Fehl wäre, die schön von Aussehen und unterwiesen in aller Weisheit und kenntnisreich und mit Einsicht begabt und tüchtig wären, im Palast des Königs zu stehen, und dass man sie die Schriften und die Sprache der Chaldäer lehre. Der König bestimmte ihnen für jeden Tag eine Tagesration von der Tafelkost des Königs und von dem Wein, den er trank, und dass man sie 3 Jahre lang erzöge, und an deren Ende sollten sie vor dem König stehen.
Ja, vielleicht noch Verse 6 und 7 dazu.
Und unter ihnen waren von den Kindern Juda, Daniel, Anania, Misael, Nasaria, und der Oberste der Hofbeamten gab ihnen Namen. Nannte Daniel Belsazar und Hanania Sadrach und Misael Mesach und Azaria Abednego.
Diese Verse zeigen, Daniel stammte aus der Oberschicht des Königreiches Juda und wurde deshalb deportiert. Bei der ersten Deportation, insgesamt gab es ja deren 4, bei der ersten Deportation wurde besonders aus der Oberschicht weggeführt nach Babylon. Und die jungen Leute, die besondere Fähigkeiten hatten, die sollten von Nebukadnezar befohlen, ausgesucht werden, um ein Studium zu absolvieren, Wie lange übrigens? Wie viele Semester?
Sechs Semester.
Ja, sechs Semester. Drei Jahre. Stimmt übrigens überein mit Keilschrifttafeln aus Babylon, die sagen, dass wir haben einen Text über Priesterausbildung und wird genau genannt 3 Jahre Ausbildung. Also die Zahl ist ganz auffällig übereinstimmend. Und da sollte ihr also ausgebildet werden, um danach in Staatsdienste gestellt zu werden. Und die Verwurzelung im Glauben an den Gott der Bibel sollte ausgelöscht werden, darum wurden auch die Namen verändert. Also Daniel wurde genannt Belsazar und Daniel bedeutet, mein Gott ist Richter oder mein Gott ist, der mir Recht verschafft. Also Richter im Sinn von Anwalt. Und er sollte den Namen Belsazar bekommen, was eben ein Name ist, der mit den Göttern Babylons zusammenhängt. Hanania, sein Name bedeutet, der Herr ist gnädig. Er sollte Sadrach genannt werden, auch wieder ein Name, der mit den Göttern Babylons zu tun hatte, mit dem Mondgott übrigens. Und so auch für Misael, ebenfalls bekam er einen heidnischen Namen und auch Asaria. Dadurch sollte die Verwurzelung ausgelöscht werden, das war schon das Anliegen durch die Deportation überhaupt, und dann auch noch eben durch die Namensänderung. Wie alt war damals Daniel? Nun, 16 oder 17. Er muss, wie?
16 oder 17.
Ja, also wir sehen, Daniel lebte danach noch 67 Jahre bis Daniel 9. Und in Daniel 10 haben wir das späteste Datum, denn Daniel 10 bis 12, das bildet eine Einheit. Das stammt aus der Zeit des dritten Jahres von Kores, das ist 536. Also das wäre dann ganz genau 70 Jahre nach Daniel 1. Ja gut, das biblische Alter nach Psalm 90, 70 Jahre und wenn es hochkommt, 80. Das zeigt uns, in welcher Größenordnung wir diese Alter der Bibel ansetzen müssen in dieser Zeit. Und so ist es naheliegend, dass er vielleicht 14 Jahre, 15 Jahre, 16 Jahre war, als er da nach Babylon kam. Und da sollte er also ausgebildet werden, Sprache und Schrift der Chaldäer lernen, das heißt die Keilschrift lernen, und Akkadisch. Eine sehr schwierige Sprache. Akkadisch hat ein Verbalsystem mit gegen 1000 Formen pro Verb. Also ganz, ganz enorm. Zwar verwandt mit Hebräisch, aber noch viel formenreicher als Hebräisch. Und die Schrift, die Keilschrift, ist auch schwierig. Man muss etwa 600 Zeichen kennen, um Texte lesen zu können. Diese Ausbildung sollte er machen und man kann sich ja vorstellen, was diese Literatur alles beinhaltete. Denn das war eben die babylonische Kultur, die geprägt war vom Götzendienst. Und dann lesen wir in Kapitel 1, Vers 8. Liest das jemand?
Aber Daniel war fest entschlossen, sich nicht mit der Tafelpost des Königs zu verunreinigen. Deshalb bat er Aschpenas, dass er nicht gezwungen würde, sich vor Gott unrein zu machen.
Jawohl. Also, Daniel sah Probleme vor sich, riesige Probleme. Als Student dort an der babylonischen Schule war er gezwungen, am Königstisch zu essen. Natürlich eine besondere Ehre, aber ihm war das ein Gräuel. Warum?
Weil die nicht koscher geschlachtet haben und weil die unreine Sachen gegessen haben für Israeliten.
Ja, aber er hätte ja vielleicht nur Rindfleisch essen können.
Das war den Göttern geweiht, ja. Das Fleisch.
Ja, und zwar war das so, bei den babylonischen Königen üblich, dass das Fleisch, das aufgesetzt wurde auf den Tisch, wurde zuerst den babylonischen Göttern vorgelegt. Und zwar ging das so, man hat das Fleisch ausgestellt vor den Götterstatuen und einen Vorhang gezogen. Und eine gewisse Zeit sollten die Götter das Fleisch genießen. Die wussten natürlich auch, dass das Fleisch nach dem Essen noch genau gleich schwer war wie vorher. Und die Babylonier lehrten, die Götter genießen das Fleisch geistig. Und danach wurde das Fleisch genommen und übrigens auch Wein, der so den Göttern zuerst gegeben wurde. Und dann kam das Fleisch und der Wein auf den Tisch des Königs. Und das bedeutete, wenn man dieses Fleisch und dann nicht mehr geistig genoss, aber wörtlich, materiell, dann bedeutete das, wir haben Gemeinschaft mit den Göttern Babylons. Das waren eben Götzenopfer. Und könnte jemand sagen, aber ist doch eigentlich kein Problem. Warum sah Daniel ein Problem? Lehrt nicht das Neue Testament, dass Götzenopfer kein Problem sind? Oder wie seht ihr das? Ja, Korintherbrief.
Wenn du es nicht weißt, dann ja. Auch wenn du es weißt und du einem Bruder Anschluss gibst, sagt Paulus dann nicht.
Ja, so, wann kommt das vor, dass man es nicht weiß?
Ja, wenn man eingeladen ist, dann wird Fleisch vorgestellt, damals in Korinth. Und dann
genau, und schlag mir doch dazu auf 1. Korinther 10. Da kann man gerade ein Missverständnis, das oft unter Gläubigen kursiert, klären. 1. Korinther 10, Vers 25. Liest jemand?
Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, esst, ohne es um des Gewissens willen zu untersuchen. Denn die Erde ist des Herrn und ihre Fülle. Wenn jemand von den Ungläubigen euch einlädt und ihr wollt hingehen, so esst alles, was euch vorgesetzt wird, ohne es um des Gewissens willen zu untersuchen. Wenn aber jemand zu euch sagt, dies ist Opferfleisch, so esst nicht, um jenes Willen, der es anzeigt, und um des Gewissens Willen. Ich meine aber nicht das eigene Gewissen, sondern das des anderen. Denn warum wird meine Freiheit von einem anderen Gewissen beurteilt? Wenn ich mit Danksagung teilnehme, warum werde ich geschmäht für das, wofür ich Dank sage? Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Seid unanstößig, sowohl für Juden, als auch für Griechen, als auch für die Gemeinde Gottes.
Ja, bis dahin. Also im Blick auf den Fleischmarkt wird erklärt, die Korinther sollen auf dem Fleischmarkt einfach Fleisch einkaufen, ohne den Verkäufer zu fragen, ja, wie ist das mit diesem Stück da? War das früher mal im Zeus-Tempel vorgelegt? Nein, nicht fragen. Es ist auch gar nicht angeschrieben. Es wird dort verkauft als Fleisch. Und das hätte aber sein können, dass gewisse Fleischstücke effektiv irgendwo vorher im Tempel ausgelegt worden waren. Aber Paulus sagt, das soll man nicht untersuchen. Wenn auf dem Fleischmarkt das Fleisch als Fleisch verkauft wird, dann wird das Fleisch wird nicht verändert. Dadurch, dass es den Göttern vorgelegt wird. Also sie sollen es als Fleisch kaufen, als Fleisch essen. Und die Begründung ist Psalm 24. Dort steht, hier Vers 26 zitiert, denn die Erde ist des Herrn und ihre Fülle. Alles auf dieser Erde gehört dem Herrn, auch alles Fleisch. Gut. Und dann sagt er, jetzt kann es aber sein, ihr werdet eingeladen, dann könnt ihr auch einfach essen, was euch vorgelegt wird. Aber wenn die jetzt sagen, das ist übrigens Apollo vorgelegt worden, dann soll man nicht essen. Um deutlich, auch deutlich zu machen, dem, der es anzeigt, wir haben absolut keine Gemeinschaft mit den griechischen Göttern, mit irgendwelchen Göttern neben dem einen wahren Gott. Und natürlich in Kapitel 8, dort geht es ja auch schon um dieses Thema, 1. Korinther 8. Und dort wird deutlich, dass manche Korinther dachten, sie hätten eine besondere Erkenntnis, weil sie wussten, dass all diese Götter der Griechen falsche Götter waren. Und damit hat eigentlich ein Götzenopfer gar nichts zu sagen, denn diese Götter gibt es ja gar nicht. Also ist es eigentlich ganz klar, wir können doch dieses Fleisch essen und müssen gar nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen haben, das hat mit den Göttern nichts zu tun. Und Paulus sagt, ja, korrekt. Natürlich, ein Götzenbild ist nichts, das ist nur ein Stück Materie. Das kann man mit einem Hammer zusammenschlagen. Das ist ganz normale Materie. Aber in 1. Korinther 10, das haben wir noch nicht gelesen, macht dann Paulus aber klar, das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere ist folgendes, Vers 19, Kapitel 10, Vers 19, liest jemand bis 22.
Was sage ich nun, dass ein Götze etwas sei oder dass ein Götzenopfer etwas sei? Nein, sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er?
Also, Paulus macht noch was klar. Das in 1. Korinther 8 Gesagte ist natürlich absolut korrekt. Ein Götzenbild ist nichts. Das ist nur eine Quantität Materie. Und ein Götzenopfer ist auch nicht, das ist einfach ein bestimmtes Gewicht an Tierfleisch. Aber, sagt er, die Heiden opfern eben diese Opfer nicht Gott, sondern den Dämonen, die als geistliche, wirkliche Mächte, die existieren, hinter den Götzenbildern sich verstecken. Und wenn man eben Götzenopferfleisch isst, dann drückt man damit aus, ich habe Gemeinschaft mit diesen Dämonen. Und das ist ein absolutes No-Go, eine Unmöglichkeit für Christen. Da sagt er, ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. In apostolischer Autorität sagt er, ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht eben am Tisch des Herrn Gemeinschaft ausdrücken mit Brot und Wein. Das ist auch ganz normaler Wein. Und mit Brot, das ist ganz normales Brot. Aber beim Abendmahl drückt man Gemeinschaft aus mit dem gestorbenen und auferstandenen Messias, dem Erlöser. Und genauso, wenn man eben Wein und Fleisch im Götzentempel oder eben bewusst als Götzenopfer auch irgendwo anders isst, dann hat man Gemeinschaft mit den Dämonen und fordert den Herrn heraus. Sind wir etwas stärker als ihr? Also das ist eine enorme Sache. Und Daniel hat das eben verstanden. Und es gibt manche Christen, die lesen nur Kapitel 8. Das ist aber erst die Hälfte der Wahrheit. Man muss Kapitel 8 und 10 zusammennehmen und dann gibt es ein gesamtes Bild. Also keine mystische Vorstellung, das Fleisch wird nicht als Fleisch verändert, aber sobald eben ein Bezug da besteht zum Götzendienst, da geht es auch nicht einfach um irgendwelche Bilder, ein bisschen Materie, sondern es geht um geistliche Mächte der Bosheit, die sich dahinter verbergen. Und das war Daniel klar. Und was war seine Initiative, dass er da eben nicht mitmachen wollte? Das war das Ziel. Aber was war die Ursache, dass er dieses Ziel erreichen wollte? Wo lag die Motivation, um dieses Ziel?
Er wollte Gott treu sein.
Wo steht das?
Auch da drin.
Schlagen wir es doch nochmal auf. Wer hilft mit. Ja, ich höre es, glaube ich, von Weitem. Ja, das war wieder sein Ziel, aber was war die Motivation, dass er das wollte? Ja, Vers 8 wurde gerade genannt, nämlich? Noch vorher. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor. Das war ein Herzensentschluss, den er gefasst hat, ich möchte nicht unrein werden durch diese Dinge. Und alles Weitere wurde dadurch ausgelöst. Also die Motivation war eine Entscheidung in seinem Herzen. Das war nicht seine Bekehrung, aber das war angekommen in Babylon, sein Entschluss von Anfang an, ich mache da nicht mit. Das ist für mich klare Sache. Ich lasse es nicht einfach abkommen, drauf ankommen, sondern mein Entschluss ist von Anfang an klar. Das erinnert so an etwas Ähnliches in einer anderen Situation im Neuen Testament. Weiß jemand gerade, woran ich denke? Ja, genau. Schlag mir doch auf, genau. Also nur dieser Begriff vom Herzensentschluss, das erinnert gerade an Apostelgeschichte 11. Da kamen ja Heiden zum Glauben. Die Gemeinde in Antiochien in Syrien wurde gegründet, heutige Südtürkei. Und da kam Barnabas dann auf Besuch, um diese junge Gemeinde zu unterstützen. Würdest du gerade lesen, Erik? Oder schon 22 gerne. Ja, da haben wir also Leute, die waren schon bekehrt. Vers 21 sagt nämlich, lies das noch dazu, bitte.
Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl glaubte und bekehrte sich zu dem Herrn.
Die waren bekehrt und Barnabas kommt, er ermahnt sie mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Das heißt, bereits als wahre Gläubige sollten sie nachträglich diesen Entschluss ganz bewusst fassen, ich möchte jetzt nur noch ein Leben leben, wo ich in Gemeinschaft mit dem Herrn lebe und ganz nah bei ihm bleibe, ohne Abweichen, bei dem Herrn zu verharren. Und genau so in dieser Art hat Daniel diesen Entschluss gefasst, diesen Herzensentschluss, ich will mich nicht verunreinigen lassen in dieser götzendienerischen Umgebung von Babylon. Das Erstaunliche ist auch Folgendes. Wir lesen nichts von Mama und Papa. Wir lesen nur von diesen jungen Leuten. Also auch da nicht irgendwie der Vater, der gesagt hätte, Daniel, da in Babylon, bitte so und so. Das war wirklich seine Überzeugung in diesem jungen Alter. Hat er gesagt, da mache ich nicht mit. Und was ist die Reaktion von oben? Liest jemand Daniel 1, Vers 9?
Und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem Obersten der Hofbeamten.
Jawohl. Das steht erst jetzt da. Gott gab Gnade. Das steht nicht vorher. Und das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Also Daniel hat sich entschlossen, Gott treu zu bleiben. Und dann hat Gott eingegriffen von seiner Seite. Er hätte sich ja sagen können, wenn Gott wirklich will, dass ich da nicht teilnehme, dann könnte er es ja bewirken, dass diese Vorgesetzten mich fragen, oder möchtest du lieber nur Gemüse essen? Oder hättest du noch irgendwie einen speziellen Wunsch? Das wäre nie gekommen. Er musste zuerst den Schluss fassen, da mache ich nicht mit. Aber dann hat das eigentlich ausgelöst, dass Gott von seiner Seite her wirkt. Das ist ein biblischer Grundsatz, der zieht sich durch die ganze Heilige Schrift hindurch, zum Beispiel auch in der Evangelisation. Wenn wir evangelisieren, dann können wir erleben, wie Menschen zum Glauben kommen. Aber wir können ja nicht sagen, ja, also es ist ja sowieso nicht unsere Sache. Es kommt ja nicht auf uns drauf an. Gott braucht uns ja und Menschen ja nicht. Wenn er will, dass diese Leute zum Glauben kommen, dann kommen sie auch so zum Glauben. Und wenn wir so denken, dann merken wir, in unserer Umgebung geschieht nichts. Warum? Weil Gott will, dass wir diesen ersten Schritt machen und dann wirkt er von seiner eigenen Seite her. Ein Beispiel, Apostelgeschichte 16, Paulus in Philippi, am Fluss unten, er predigt und dann steht, und der Herr tat das Herz der Lydia auf. Aber Paulus musste zuerst gehorsam sein und seine Aufgabe erfüllen, predigen, und dann hat Gott von seiner Seite her gewirkt und das Herz geöffnet. Und da haben wir auch diesen Grundsatz, Daniel nimmt sich vor und dann greift Gott in sein Leben ein. Aber das hätte er nicht erlebt, wenn er nicht vorher diesen Entschluss gefasst hätte. Lesen wir noch ein bisschen weiter. Vers 10.
Und der Oberste der Hofbeamten sagte zu Daniel: Ich fürchte meinen Herrn, den König, der eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er sehen, dass eure Gesichter schlechter aussehen als die der jungen Männer eures Alters, sodass ich meinen Kopf beim König verwirkte? Da sagte Daniel zu dem Aufseher, den der Oberste der Hofbeamten über Daniel, Hanania, Mischael und Asaria bestellt hatte: Versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gebe. Und dann möge unser Aussehen und das Aussehen der jungen Männer, die die Tafelkost des Königs essen, von dir geprüft werden. Dann verfahre mit deinen Knechten, je nachdem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage mit ihnen. Und am Ende der 10 Tage zeigte sich ihr Aussehen schöner und wohlgenährter als das aller jungen Männer, die die Tafelkost des Königs aßen. Da nahm der Aufseher ihre Tafelkost und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse.
Wir sehen, Daniel hat also das Anliegen vorgebracht, diesem Obersten. Der sagt, das könnte für ihn ganz gefährlich werden. Wenn, sobald nämlich diese jungen Leute nicht mehr ganz so schön aussahen wie zuvor, würde das bedeuten, dass der König ihn köpft. Und dann wendet sich Daniel an einen tieferen Beamten unter diesem Obersten und sagt, wir könnten noch zusammen ein wissenschaftliches Experiment machen. Ja, das ist eine empirische Vorgehensweise. Ein Test, 10 Tage, und dann schauen wir, was dabei herauskommt. Ernährung mit viel Protein, Fleischprotein. Ernährung nur mit Gemüse, ohne dieses Fleisch. Und dann schauen wir, was das Ergebnis ist durch Vergleich. Der steigt ein, weil Gott Gnade gab. Und das Ergebnis ist völlig überraschend. Also, ich frage mich, wie viel Gemüse die gegessen haben. Und das ist ja schon erstaunlich für 14-Jährige, oder? Wenn die mit Gemüse so einsteigen. Und ich meine, das waren keine Mädchen. Ja, dort ist das schon verständlich, ja? Aber das waren Jungs, verzichten auf bestes Fleisch und essen so viel Gemüse, dass sie nachher besser aussehen als die anderen Gleichaltrigen mit Fleischprotein. Aber das ist wieder, die Antwort ist nicht genau jetzt die Menge von Gemüse, sondern die sie gegessen haben, sondern letztlich Gott gab Daniel Gnade. Und so konnte er sein Ziel erreichen. Aber das wäre nie geschehen, hätte er gedacht, ja, also eben vielleicht machen die mir sowieso mal den Vorschlag, eben Gott ist treu, er steht ja uns bei in schwierigen Situationen. Und wenn er das wirklich will, dann macht er es ja auch. Aber Gott hätte es nicht gemacht. Er musste von seiner Seite her ganz klar vornehmen, so und nicht anders. Und dann konnte er erleben, wie Gott eingreift. Und diese Treue im Leben Daniels, dieses sich Bemühen um Reinheit vor Gott, eben sich nicht mit Dämonen zu verunreinigen, das führte dazu, dass Gott sie weiter belohnte. Lesen wir noch Verse 17 bis 21. Dann kommt noch die Abschlussprüfung nach dem Studium.
Und Gott gab diesen vier jungen Männern Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel aber machte er verständig in allen Gesichten und Träumen. Nachdem nun die Zeit verflossen war, nach welcher der König ihre Vorstellung befohlen hatte, führte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Da redete der König mit ihnen, aber keiner unter ihnen allen wurde gefunden, der Daniel, Hanania, Misael und Asaria gleichgekommen wäre. Und sie traten in den Dienst des Königs. Und in allen Angelegenheiten, die Weisheit und Einsicht erforderten, nach denen der König sie fragte, fand er sie 10-mal besser als alle Traumdeuter und Wahrsager, die er in seinem Reich hatte. Und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kyros.
Also ganz eindrücklich, die Abschlussprüfung. Es heißt nicht nur 10-mal überlegen allen Gleichaltrigen, sondern allen Intellektuellen von Babylon. Nämlich allen Schriftgelehrten und Beschwörern und so weiter im ganzen Königreich waren sie überlegen. Gott hat also diese Treue Daniels, diesen Herzensentschluss so belohnt, dass Daniel eine enorme göttliche Weisheit, enormes göttliches Verständnis bekommen hatte. Und was wir auch noch sehen, die drei Freunde, die wurden von Daniel ermutigt, den gleichen Weg zu gehen. Nicht wahr? Wir haben nur von Daniel gelesen in Vers 8, nahm sich in seinem Herzen vor. Das war bei den drei Freunden nicht so. Aber sein Entschluss hat sie ermutigt, oh, wir gehen den gleichen Weg wie Daniel. Und das hat Gott belohnt für Daniel, aber auch für seine drei Freunde. Und man fragt sich, woher kam das, dass dieser Daniel eben eine solche Motivation in seinem Herzen entwickeln konnte? Vers 8. Wo liegt die Ursache, dass dieser Daniel so treu war? Hat jemand dazu eine Antwort?
Vielleicht seine Herkunft, seine Erziehung von früher.
Ja, und gibt es einen Hinweis im Bibeltext? Aber wir werden gleich sehen, die Antwort ist 100% richtig. Ja, und was waren die Kriterien?
Gutes Aussehen, Weisheit, Kenntnisreich, Einsicht, Tüchtigkeit.
Jawohl. Also die wussten schon was. Das waren nicht pure Anfänger. Und in Vers 4, wo es heißt, und schön von Ansehen, und unterwiesen in aller Weisheit. Das Wort unterwiesen heißt auf Hebräisch maskil. In der Mehrzahl maskilim. Maskil kommt von einem Wort, von einem Verb, es ist ein Partizip, das heißt also unterwiesen. Und das Verb, woher das kommt, heißt hiskil. Das haben wir in früheren messianischen Abschnitten schon einmal ausführlich besprochen. Mag sich jemand erinnern? Das Wort Hiskil. Hiskil bedeutet nämlich dreierlei. Es bedeutet einsichtig sein, zweitens einsichtig handeln und drittens einsichtig machen. Das ist alles im gleichen Wort drin. Also ein Maskil ist einer, der einsichtig ist, oder weise ist, einer, der einsichtig handelt oder weise handelt, und drittens einer, der andere einsichtig macht oder weise macht. Mag man sich nicht mehr erinnern? Jesaja 53. Dieses Kapitel über den leidenden Messias beginnt ja eigentlich schon in Kapitel 52, Vers 13. Liest jemand? Dort Verse 13 und 14.
Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein.
Noch ein bisschen weiter.
Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder.
Jawohl. Also, bevor der Heilige Geist, der Geist der Prophetie, den leidenden Messias und die Tiefen seiner Leiden beschreibt, da richtet er den Blick der Bibelleser zuerst auf den endgültigen Sieg des Messias hin. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben am dritten Tag aus dem Grab und erhöht werden 40 Tage später in der Himmelfahrt und sehr hoch sein, er würde sich setzen zur Rechten Gottes im Himmel. Und nun, allgemein wird das Leben des Herrn Jesus so beschrieben: siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Hine, Avdi, mein Knecht, Jaskil, er wird einsichtig sein, oder er wird einsichtig handeln, und man kann auch sagen, er wird einsichtig machen. Und seine Einsicht wird beschrieben in Jesaja 53 nochmals in Vers 11. 53, 11, liest das jemand vor?
Seiner Seele willen wird er Frucht sehen, er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen.
Jawohl. Also der Messias wird durch seine Erkenntnis, die er hat, das kennzeichnet ihn. Und hier wird er nicht nur genannt Knecht, sondern mein gerechter Knecht. Also der, der gerecht lebt nach der Reinheit Gottes, er wird durch seine Erkenntnis die vielen zur Gerechtigkeit weisen. Also er wird andere unterweisen und dadurch auch weise machen. Und nun haben wir dieses Wort Maskil bei Daniel. Die mussten ja ausgewählt werden, diese jüdischen Burschen. Die sollten eben maskil sein, unterwiesen, weise, in aller Weisheit. Daniel 1, Vers 4. Nun, was hatten die für eine Bildung, wenn die aus Judäa kamen? Was hatten die gelernt?
Das war eine königliche Ausbildung.
Ja, aber was war so die Bildung in Judäa? Da hilft uns die Archäologie weiter. Man hat ja gerade aus der Königszeit, und Daniel lebt ja in der Königszeit, nicht wahr? Unter der Regierung von Joachim. In der Königszeit, aus der Königszeit haben wir in Israel besonders viele Siegel ausgegraben. Etwa mehr als 1000 Siegel. Und das ist sehr erstaunlich, diese Siegelfunde. Also da ist jeweils oft der Name des Besitzers drauf und vielleicht noch eine Beschreibung, etwas über seine Abstammung oder seine Person. Siegel wurden ja verwendet, die Siegelringe im Alltag, wenn man Verträge abschloss, Handelsverträge unterschrieb. Und die Tatsache, dass man in Israel so viele gefunden hat, während in den umliegenden Ländern wie Jordanien, Syrien, Libanon, da findet man viel weniger. Also drastisch weniger. Und das weist hin, dass in Israel Schreiben und Lesen viel, viel verbreiteter war als bei den Kanaanitern im Libanon, den Phöniziern, oder bei den Ammonitern, Moabitern und Edomitern im heutigen Jordanien oder den Aramäern in Syrien. Und da muss man sich fragen, ja, woher kommt das, dass Israel viel, viel schriftbewanderter war als andere Völker im Nahen Osten, rundherum? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach.
Die Tora gelesen.
Ja.
Sie haben die Tora gelesen.
Ja, das Alte Testament. Die Heilige Schrift. Sie hatten die Heilige Schrift und das war für Israel eine Motivation, um eben auch lesen zu lernen und schreiben zu lernen. Und das war natürlich ein Nebeneffekt auch in der Wirtschaft, des Alltags, in der Ökonomie, dass man eben das Lesen und Schreiben auch dort einsetzen konnte. Für Verträge und Zahlungen so zu quittieren. Also, Daniel hatte eine Bildung, die war eng verbunden mit der Heiligen Schrift. Es war eben keine heidnische Bildung, sondern eine Bildung von der Heiligen Schrift her. Und so macht das klar, dieser Daniel hatte eben Kenntnis der Bibel und das hat ihn dazu geführt, ich weiß um die Koschergesetze, 3. Mose 11, und ich weiß um die ganzen Gesetze bezüglich der Götzen und der Verunreinigung mit Götzen, und das hat dieses Wissen, dieses Kopfwissen, hat sich bei ihm umgesetzt in Handeln. Und das ist ja genau das, was enthalten ist in Maskil. Jemand, der verständig ist und der auch verständig handelt. Also das Wort Maskil ist sehr interessant, weil es eben nicht eine Spaltung macht zwischen theoretischem Wissen und Praktik. Wir haben ja das in unserem Bildungssystem ist das vollkommen getrennt. Da kann jemand an unseren Universitäten Karriere machen als Professor und so weiter, aber der kann ein übles, unmoralisches Leben führen. Aber das hat mit seinem Lehrauftrag überhaupt nichts zu tun. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Aber in der Bibel ist das ganz, ganz anders. Weisheit von Gott muss immer gekoppelt sein auch mit dem Umsetzen. Sonst ist es nach der Bibel keine richtige Weisheit. Schlagen wir auf, 1. Korinther 8. Wo es ja im Zusammenhang gerade um die Götzenopfer ging und um das Halbwissen mancher Korinther. 1. Korinther 8, Vers 1.
Ich komme zu der Frage, ob man Fleisch von Tieren essen darf, die Götzenopfer dürfen. Gewiss, die haben alle die Erkenntnis, aber Erkenntnis macht hochmütig. Nur die Liebe baut ab. Wenn jemand meint, etwas Besonderes erkannt zu haben, dann hat er noch nicht einmal erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, dann ist er von ihm erkannt worden.
Ja, also hier wird erklärt, es gibt zwei verschiedene Arten von Erkenntnis. Eine Art von Erkenntnis, die macht stolz, die bläht auf. Und das ist eben genau die Erkenntnis und diese Weisheit, die in unserem Bildungssystem heute gepflegt wird. Und der Stolz spielt in der akademischen Welt eine enorme Rolle und ist sogar auch ein starker Faktor, um erfolgreich zu sein. Ja, all die Frage von Prestige, Anerkennung und auch, dass man, was man als Professor hat, wem gibt man das, sagen wir, eine archäologische Sammlung, gewisse Dinge, für die man noch keine Zeit hatte, das auszuwerten. Welchen Studenten gibt man das? Natürlich den Bevorzugten. Die können gleich damit eine Doktorarbeit machen. Und da spielt so viel Prestige und Stolz und auch Beziehung eine Rolle. Es gibt auch Positives, ja. Aber ich sage nur, dass diese Dinge eine große Rolle spielen in unserem Bildungssystem. Und da sagt Paulus, diese Erkenntnis bläht auf. Aber wenn jemand meint, er erkennt etwas, er weiß etwas, er hat etwas begriffen, dann sagt er, er hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Und dann sagt er, wenn aber jemand Gott liebt, das ist die Voraussetzung für echte göttliche Weisheit, die muss aus einer Beziehung zu Gott herauskommen. Und zwar eine Beziehung der Liebe zu Gott. Und dann ist es echte Erkenntnis. Daniel wird uns nicht vorgestellt als ein stolzer junger Mann, aber einer, der eben ein Wissen hatte aus der Bibel, aber es war offensichtlich ein richtiges Wissen, denn das hat ihn dazu geführt, dass er in seinem Herzen beschloss, ich möchte Gott nicht untreu werden. Die Liebe zu Gott erlaubt es mir nicht, mich mit diesen Göttern der Babylonier zu verunreinigen. Und so hat also diese Weisheit, die er aus der Bibel hatte, als Junge, durch seine Erziehung, wie das vorhin auch erklärt wurde, hat er umgesetzt im praktischen Leben und hat nach Reinheit gestrebt. Und diese Reinheit hat Gott seinerseits wieder belohnt mit neuer Erkenntnis. Und wenn man das Buch Daniel weiterliest, geht das weiter wie eine Spirale. In Kapitel 2 auch wieder. Diese Erkenntnis, die er von Gott hatte, führt ihn in Daniel 2 wieder zu. In einer neuen Notsituation sucht er mit seinen Freunden Zuflucht bei Gott im Gebet. Und Gott gibt ihnen dann wieder neue Erkenntnis, nämlich über den prophetischen Traum von Nebukadnezar. Und er bekommt prophetisches Licht von Gott. Und dieses Licht führt wieder dazu in Kapitel 3, dass, da geht es um die drei Freunde, dass die in einer weiteren Situation, wo sie in Bedrängnis kamen, sie wurden gezwungen, einen bestimmten Götzen anzubeten, da haben sie Widerstand geleistet. Und so geht das auch im Leben von Daniel weiter wie eine Spirale. Also diese richtige Erkenntnis der Bibel führt zu Treue im Leben. Diese Treue wird belohnt durch Erkenntnis und diese Erkenntnis ermutigt wieder Gott treu zu sein. Und so geht diese Spirale weiter. Ganz am Anfang der Stunde waren wir bei Daniel 9 und haben gesehen, dieser Mann, da über 80 Jahre alt, betet und bekennt seine Sünde. Es ist ja interessant, im ganzen Buch Daniel wird keine Sünde von Daniel beschrieben. Es wird vielmehr gesagt, zum Beispiel in Kapitel 6, damit wir etwas sehen über das praktische Leben von Daniel. Liest jemand Daniel 6, Verse 4 und 5?
Da sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Satrapen auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Da suchten die Minister und Satrapen eine Anklage gegen Daniel zu finden, im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte. Aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte.
Ja, also da in Daniel 6, das ist in der gleichen Zeit wie Daniel 9. Das war auch im ersten Jahr von Darius. Also auch da ist er ein etwa 80-jähriger Mann. Und von ihm wird gesagt, er war treu. Kein Vergehen und keine schlechte Handlung wurde an ihm gefunden. Aber in Daniel 9 lesen wir, wie er seine eigene Sünde bekennt. Ja, vielleicht die Leute konnten das ihm nicht nachweisen, aber er wusste schon, wo Dinge sind, die nicht in Ordnung waren. Und er macht sich eins mit seinem Volk, also stellt sich nicht stolz darüber, sondern macht sich eins mit dem Versagen des auserwählten Volkes Gottes. Und was ist die Reaktion? Wir haben gelesen, Daniel 9, Vers 23, im Anfang deines Flehens ist ein Wort ausgegangen. und ich bin gekommen, um es dir kundzutun. Jetzt gibt Gott ihm wieder Weisheit. Aber das ist eben die Spirale, die weitergeht. Treue führt zu noch mehr Erkenntnis. Und lesen wir nochmals 23 am Schluss, 9 Vers 23 am Schluss. So merke auf das Wort und verstehe die Vision. 70 Jahrwochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Ist ein Befehl. Er soll diese Prophetie über die Jahrwochen unbedingt verstehen. Und nochmals, Vers 25, liest das jemand vor?
Du musst Folgendes wissen und verstehen. Vom Erlass des Befehls zum Wiederaufbau Jerusalems bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, vergeben 7 Jahrwochen.
Ja, also hier wieder eine Befehlsform. So wisse denn und verstehe. Du musst wissen. Das ist nicht optional, also eine Möglichkeit, fakultativ, sondern Gott befiehlt, er muss das wissen. Und damit gilt dieser Befehl eben auch für uns, dass wir diese messianischen Prophezeiungen und auch was die Jahrwochen anbetrifft, das müssen wir wissen. Und das ist auch ein Schlüssel, eben um die Heilsgeschichte überhaupt richtig einordnen zu können. Vor kurzem habe ich eine E-Mail bekommen von jemandem, der mir erzählt hat, der hätte seinem Pastor eine Auslegung gegeben über die Jahrwochen von Daniel, und er war ganz empört und hat das abgewiesen. Er hat gesagt, das kann ja nicht sein, und Gott habe nichts so mit Mathematik zu tun. Also das Argument war, dass das überhaupt nicht biblisch quasi so mit Mathematik umzugehen. Da fragt man sich, aber wie denkt dieser Mann über die Schöpfung? Ich meine, das ganze Universum ist, muss man mathematisch beschreiben. Die ganze Physik ist ja alles mathematisches Denken. Und er sagte, Gott und die Bibel und Mathematik, das gibt es doch nicht. Ja gut, also Gott hat es gefallen, uns in seinem Wort diese Zahlen zu geben, und wir sehen, wie das sich in der Geschichte so eindrücklich erfüllt hat. Und es ist natürlich klar, das ist ein Verstoß. Dieser Mann wollte das gar nicht wissen. Und gerade da steht es, so wisse denn und verstehe. Wir sollen diese Dinge begreifen. Und gehen wir gleich in die Pause, noch ein letzter Gedanke. Einer der größten Rabbiner im Judentum, das ist Rabbi Moshe ben Maimon aus dem 12. Jahrhundert, aus dem Mittelalter. Der ist so bedeutsam im Judentum bis heute, dass man ihn oft genannt hat, den zweiten Mose, Moshe. Ja? Und dieser Mann ist so bedeutsam, wenn man unter Juden Diskussionen hat. Es ist ja so, wenn 5 Juden in einem Raum sind, sagt man, gibt es 10 Meinungen. Aber wenn man da die Leute zum Schweigen bringen will in Auslegungsdiskussionen, kann man sagen, aber Moshe ben Maimon hat gesagt. Oh. Also, dieser Moshe ben Maimon schreibt in einem Brief, Igeret HaTeman, das ist der jemenitische Brief, da schreibt er an eine Gemeinde in Jemen, die Probleme hatte damals mit einem falschen Messias. Und er warnt sie vor diesem falschen Messias, das war einer dieser über 50 falschen Messias der letzten 2000 Jahren. Er warnt sie davor, war ein sehr, sehr nüchterner Mann. Und dann sagt er, es hat uns Daniel die Wissenschaft der Zahlen kundgetan. Doch dieweil uns diese Zahlen unklar sind, haben die Weisen gesegneten Andenkens, das sind die alten Rabbiner, haben die Weisen gesegneten Andenkens gesagt, dass man diese Zeiten in Daniel nicht nachrechnen soll. Weil man sonst einem Einfachen im Volk einen Fallstrick legen würde, wenn er feststellt, dass diese Zeiten abgelaufen sind und der Messias nicht gekommen ist. Darum haben sie gebetet, dass wer diese Zahlen doch rechnet, dass seine Rechnung zunichte werden und sein Geist zerspringen möge. Es ist unglaublich. Anstatt zu sagen, ja, diese Zeiten sind abgelaufen, oder wie andere Rabbiner, zu den großen Auslegern gehört auch Abravanel und Rashi. In den Rabbinerbibeln hat man ja immer den hebräischen Grundtext mit den größten Buchstaben und dann verschiedene Kommentare verteilt auf die beiden Seiten. Und man kann erkennen, welche Kommentare besonders wichtig sind. Je größer die Buchstaben sind im Satz, desto wichtiger. Und also Rashi und Abravanel, das sind immer die ganz wichtigen Kommentatoren. Und die sagten zu Daniel 9, was hier gesagt wird, Daniel 9, Vers 26, und das Volk des kommenden Fürsten und wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, das hat sich erfüllt durch die Römer, als sie im Jahr 70 Jerusalem zerstört haben. Also, und gerade vorher musste ja der Messias kommen, ausgerottet werden. Die wissen schon, wann diese Zeiten abgelaufen sind. Aber anstatt zu sagen, diese Zeiten sind abgelaufen und offensichtlich ist der wahre Messias dieser Messias Jesus, sagt er, wir verstehen das nicht. Und darum soll man diese Rechnung auch nicht nachrechnen, weil man sonst zu Fall kommt, wenn man feststellt, es ist abgelaufen, aber der Messias ist nicht gekommen. Es ist unglaublich. Aber wirklich genau das Gegenteil von einem Maskil, indem man sagt, ich will kein Maskil sein, es ist uns dunkel. Aber eben, man findet das, dieses Verhalten im Judentum und findet es auch in der Christenheit. Gut, jetzt machen wir Pause. Also wir sind in Daniel 9 und haben gesehen, wie Daniel Weisheit bekam über den göttlichen Ratschluss der Prophetie und das als Konsequenz auf seine Treue, eben nach Reinheit zu streben und sein eigenes Leben vor Gott immer wieder neu zu ordnen.
Oschi?
Ja?
Darf ich noch eine Anmerkung sagen?
Klar.
Und zwar, was auffällt, ist ja in diesem Zusammenhang, Daniel und seine Freunde sind jetzt beim ehemaligen militärischen Gegner oder Feind. Und da ist doch interessant, dass die, gerade ist der Daniel da so treu zu dem neuen König oder zu seiner neuen Obrigkeit steht, oder? Obwohl sie ja Juden waren und jetzt immer fremde Herrscher unterstehen, der noch Götzendiener ist oder so ganze Götzendienst da so gemacht, das ist ja schon auffallend. Also das
ja, aber genau auch dazu war eben wieder diese prophetische Erkenntnis wichtig. In Daniel 2 sagt ja Daniel zu Nebukadnezar, als er den Traum deutete, kannst du das kurz mal aufschlagen, in Daniel 2, Vers 37, lies mal 37, 38.
Du, O König, du König der Könige, dem der Gott des Himmels die Königsherrschaft, die Macht und die Stärke und die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschenkinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich über sie zum Herrscher, über sie alle gesetzt.
Und jetzt noch ganz kurz.
Du bist das Haupt aus Gold.
Jawohl. Also Daniel anerkennt, dass es Gottes Plan ist, dass Israel eben die Herrschaft verloren hatte und Gott hat den Herrschaftsauftrag den Heiden übergeben. Zuerst Babylon und dann erklärt er, wird ein anderes Reich kommen, Medo-Persien, Griechenland, Rom und so weiter. Und so war eben gerade die prophetische Erkenntnis, das war Gottes Plan. Wegen der Untreue Israels bekamen die Heiden die Herrschaft. Und Daniel 1, Vers 2, hatten wir ja gelesen schon. Liest du das noch dazu? Wir lesen dort von der Belagerung Jerusalems durch Nebukadnezar unter der Regierung von Joachim, König von Juda. Und letztlich ist Vers 2.
Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand. und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes.
Jawohl, nicht dank der Macht von Babylon, sondern der Herr. Im Hebräischen steht hier Adonai. Also ein ganz wichtiger Gottesname im Buch Daniel, der eben zeigt, dass der Gott der Bibel ist der Herr der Geschichte. Und er hat den Babylonern das Gelingen gegeben, dass sie siegen konnten gegen Juda. Das war nicht Schicksal oder Pech oder irgend sowas, sondern Gottes Plan. Und das hat Daniel erkannt. Aber er wusste, Loyalität zur Regierung bedeutet nicht, dass man unloyal werden darf Gott gegenüber. Und darum, sobald die Regierung etwas gefordert hatte, was eben gegen die Bibel ging, dort hat sich Daniel Freiheit genommen. Und darum wollte er dieses Fleisch nicht essen. Und später in Daniel 3, seine drei Freunde wollten sich nicht vor diesem goldenen Standbild von Nebukadnezar verbeugen. Und so ist es auch, Römer 13 macht klar, auch die Gemeinde, die Gläubigen der Gnadenzeit, die müssen der Regierung gegenüber loyal sein. Aber es gilt immer der Grundsatz von Apostelgeschichte 4 und auch 5, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Sobald eine Regierung Dinge fordert, die gegen die Heilige Schrift verstößt, dann darf man in diesem Punkt nicht gehorchen. Aber das bedeutet nicht, dass wenn eine Regierung beginnt, gegen die Heilige Schrift zu handeln, dass sie dadurch ihre Regierungsbefugnis verliert. Also, das ist in allen Bereichen so, Autorität wird nicht durch den Missbrauch der Autorität plötzlich liquidiert. Aber es gibt einen Ungehorsam punktuell da, wo wir gezwungen werden zu Unrecht. Und so hat sich Daniel also absolut weise verhalten, weil er wusste, was Gottes Plan ist. Und da sieht man auch wieder, wie wichtig es ist, eben die biblische Erkenntnis zu haben, wie wichtig die fürs praktische Leben ist. Damit wir wissen, wie müssen wir uns gegenüber der Regierung verhalten und was ist Gottes Wille, wie wir leben in der heutigen Zeit. Übrigens in Daniel 9 kommt das Wort Maskil oder eben das Verb Hiskil kommt auch vor. Und zwar Daniel 9 in Vers 13.
Im Gesetz des Moses stand schon alles geschrieben, was nun als Unheil für uns gekommen ist. Und wir haben Yahweh, unseren Gott, nicht zur Gnade bewegt, indem wir von unserer Sünde umgekehrt wären und uns nach deiner Wahrheit gerichtet hätten.
Ja, und dieser Ausdruck am Schluss bei mir übersetzt, und Einsicht erlangt hätten für deine Wahrheit, das ist Lehaskil. Über Amitecha, also um verständig zu sein im Blick auf deine Wahrheit oder in deiner Wahrheit. Also durch unsere Sünde waren wir eben nicht maskulin, die Wahrheit verstanden haben. Und dann kommt das Wort, also er tut Buße darüber, dass das Volk eben keine Maskil waren. Und dann im gleichen Kapitel, Vers 22, wer liest?
Er öffnete mir das Verständnis. Daniel, sagte er, ich bin jetzt losgezogen, um dir klare Einsicht zu geben.
Ja, und klare Einsicht zu geben ist Lehaskilcha Vina, also um dich weise zu machen mit Verständnis. Um dich zu einem Maskil zu machen mit Verständnis. Und nochmals in diesem Kapitel kommt das Verb vor in Vers 25.
Du musst Folgendes wissen und verstehen.
Ja, und das ist Veteda Vetaskel. Also so wisse und sei verständig. Sei eben ein Maskil. Und nun ist es interessant, dass im Buch Daniel, wenn es dann um die Gläubigen der Endzeit geht, da kommt dieses Wort Maskilim wieder vor. In Daniel 12. Lesen wir mal die Verse 1 bis 3. Da geht es bereits um die prophetische Zeit nach der Entrückung der Gemeinde. Es geht um die große Drangsalszeit von 3,5 Jahren, unmittelbar bevor der Herr Jesus kommt als der herrschende Messias. Liest jemand vor?
Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht. Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie sie nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht, bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, jeder, der im Buch geschrieben gefunden wird. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden erwachen, diese zu ewigem Leben, jene zur Schande, zu ewigem Abscheu. Und die Verständigen werden leuchten der Glanz der Himmelsfeste, und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewig.
Ja, und hier in Vers 3, das Wort die Verständigen, das ist die Maskilin. Also Maskil ist Einzahl, Maskilin ist Mehrzahl. Wie Cherub, Cherubim, Seraph, Seraphim und Maskil, Maskilim. Also die Maskilim werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Und dann liest jemand noch Vers 4.
Und du, Daniel, verschließe die Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden es durchforschen und die Erkenntnis wird sich mehren.
Jawohl. Also, Daniel war ein Maskil damals, bekam die Prophetie über die 70 Jahrwochen. Und jetzt hier in Daniel 12 geht es um Gläubige ganz am Schluss der Jahrwochen, eben in der letzten 70. Jahrwoche von Daniel, in der großen Drangsal. Und die werden da beschrieben als Maskilin, so wie Daniel einer war. Er war gewissermaßen der Prototyp für die Gläubigen der Endzeit, die von Weisheit, aber eben von göttlicher Weisheit gekennzeichnet sein sollen. Und da wird gesagt, eben Vers 4, die werden das Buch Daniel studieren, durchforschen und die Erkenntnis wird dadurch zunehmen in der Endzeit. Und weiter Vers 10, ja, danke. Wer liest? Oder schon Vers 9 dazu?
Und er sprach, geh hin, Daniel, denn die Worte sollen verschlossen und versiegelt sein bis zur Zeit des Endes. Viele werden sich reinigen und weiß machen und läutern, aber die Gottlosen werden gottlos handeln und alle Gottlosen werden es nicht verstehen, die Verständigen aber werden es verstehen.
Also hier haben wir wieder das Wort die Verständigen, das ist die Maskilin, aber werden es verstehen. Und was kennzeichnet diese Maskilin der Endzeit nach Vers 10?
Reinigung.
Ja. Wie Daniel, der sich in seinem Herzen vornahm, sich nicht zu verunreinigen, heißt es von denen, viele werden sich reinigen und weismachen und läutern. Also so wie man Gold im Feuer läutert, indem alle Schlacken ausgesondert werden. Und dann heißt es von diesen, die nach Reinheit streben, die Verständigen aber werden es verstehen. Auch da wieder Reinheit im praktischen Leben und Verständnis der Heiligen Schrift zusammen, kombiniert.
Herr Liebi, ich habe da eine Frage. Wie ist es dann mit dem Heiligen Geist in dieser Zeit? Ist er da noch auf Erden? Oder ich dachte immer, mit der Entrückung ist auch der Heilige Geist nicht mehr auf der Erde.
Ja, es ist so, an Pfingsten, Apostelgeschichte 2, da kam der Heilige Geist, um in der Gemeinde hier auf der Erde zu wohnen. Bei der Entrückung wird er in dieser Weise wieder weggehen. Darum steht in Offenbarung 22, der Geist und die Braut sagen, komm. Ja, so wie die Braut, Gemeinde, wird weggehen zusammen mit dem Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist ist ja Gott. Gott ist allgegenwärtig. Und dieses Wohnen in der Gemeinde bedeutet eben, dass der Heilige Geist in der Gemeinde auf eine ganz besondere Weise sich mitteilen und wirken wollte. Aber es wird dann nach der Entrückung wieder so sein wie im Alten Testament. Der Heilige Geist wirkte auch, aber es war nicht so, dass er in allen Gläubigen bleibend wohnte. Aber er wirkte auch im Alten Testament, und die Menschen konnten sich zu allen Zeiten auch im Alten Testament bekehren, und das war immer das Wirken des Heiligen Geistes. Das wird nach der Entrückung genau gleich sein, aber dieses besondere Wohnen in allen Gläubigen, und zwar bleibend. Bei den Propheten kam der Heilige Geist, ging wieder weg, kam wieder, und heute ist es so, dass es bleibend ist. Das ist einzigartig. Aber eben das hindert nicht, dass diese Verständigen so nach Reinheit trachten werden und das Wort Gottes verstehen werden. Und können wir noch zusammentragen, was wird gesagt in Vers 3 über diese Maskelin?
Doch die Verständigen werden leuchten wie der strahlende Himmel. Und die, die vielen anderen zur Gerechtigkeit verholfen haben, werden glänzen wie die Sterne immer und ewig.
Gut, jetzt können wir zusammenfassen. Was sagt dieser Vers über das Wesen dieser Maskelin aus?
Sie werden leuchten.
Leuchten, und zwar, also sie verbreiten göttliches Licht, und zwar leuchten wie die Sterne. Also sie werden verglichen mit himmlischen Lichtquellen in einer dunklen Welt. Und genau das Gleiche wird von den Gläubigen der heutigen Zeit gesagt, in Philipper 2, Vers 15, er leuchtet wie Himmelslichter inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Also, es ist nicht so, dass wir denken sollen, gut, wir von der Gemeinde, wir gehen, und dann kommt diese Erweckung in Israel, dieser Überrest, der umkehren wird, und die werden dann wirklich ein leuchtendes Zeugnis sein. Nein, diese Kennzeichen sollten wir alle auch anstreben. Und so sagt eben Philipper 2, können wir das kurz aufschlagen, Vers 15. Liest jemand bitte?
Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi.
Ja, bis dahin. Also, ihr scheinet wie Lichter in der Welt, oder man kann auch übersetzen wie Himmelslichter in der Welt. Also Sterne. In Offenbarung 2 und 3 werden die sieben Gemeinden in Kleinasien, die werden verglichen mit sieben Sternen und sieben Leuchtern. Also siebenarmige Leuchter. Jede Gemeinde sollte auch diese Funktion haben von einem Stern in der Nacht. Und Sterne in der Nacht, die vermitteln in himmlisches Licht in der Dunkelheit, so sollten wir himmlisches Licht aus der Bibel verbreiten in einer dunklen Gesellschaft, die nicht mehr weiß, was Recht und Unrecht ist. Und so wie man sich früher eben in der Schifffahrt an den Sternen orientiert hat, so sollten Menschen sich an uns orientieren können. Und zu sehen, was will Gott, was ist Gottes Plan und was eben nicht. Von ihr Lehren wird im Judasbrief gesagt, sie seien wie Irrsterne. Was ist das? Was sind das Irrsterne?
Sternschnuppen.
Das ist zwar Licht am Himmel, aber niemand kann sich daran orientieren. Und das wird von Irrlehren gesagt. Man kann sich an Irrlehren nicht orientieren. Aber an den wahren Gläubigen sollte man sich eben orientieren können. Gut, also Daniel 12, Vers 3, sie werden sein wie Himmelslichter, wie Sterne. Was noch? Was wird dort noch gesagt in diesem Vers?
Sie weisen die vielen zur Gerechtigkeit.
Oh, kennen wir das irgendwie, diese Formulierung?
Erkenntnis,
Ja, aber gerade diese Formulierung, sie weisen die vielen zur Gerechtigkeit. Diese Formulierung.
Jesaja 53?
Ja. Da muss ich so einen Klick machen. Jesaja 53. Ja, jetzt merken wir, das ist eine Anspielung in Daniel 12 auf die messianische Prophetie von von Jesaja 53. Nämlich Vers, Roland? Vers 11, liest du nochmals?
So, ja. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben.
Und jetzt kommt's.
Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen.
Jawohl. Und wörtlich steht, in der alten Elberfelder ist das ganz wörtlich übersetzt, durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen. Merken wir, es ist wortwörtlich die gleiche Formulierung. Diese Gläubigen der Endzeit gleichen dem Messias, diese Maskilin. Und sie gleichen eben dem, von dem in Jesaja 52, 13 heißt, Hine avdi yaskil. Also, sie, mein Knecht, wird einsichtig handeln. Und sie sind die Einsichtigen und werden wie der Messias die vielen zur Gerechtigkeit weisen. Und von dem Herrn Jesus wird gesagt, durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen. Das ist also ein ganz, ganz direkter Bezug zu Jesaja 53. Und wenn wir schon sehen, diesen direkten Bezug zu Jesaja 53, diese Maskilin nach der Entrückung der Gemeinde werden wie viele Personen ausmachen? Zunächst mal.
Null.
Ja, aber dann gibt es noch keine Maskulin. Aber dann, wenn sie entstehen, wie viele werden es sein?
144.000.
12.000 aus jedem Stamm. Und von diesen steht in Offenbarung 14, können wir das kurz aufschlagen, da werden sie beschrieben, diese Maskulin, in Offenbarung 14, 1 bis 5.
Und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines starken Donners. Und ich hörte die Stimme von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten. Und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die erkauft worden sind von der Erde. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich rein. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden, als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden, denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes.
Danke. Jetzt wird hier eine Momentaufnahme gemacht. Die 144.000 stehen wo?
Vor dem Thron.
Nein? Ja, vor dem Thron, also vor dem himmlischen Thron. Stehen vor Gott. Aber wo geografisch auf der Erde?
Berg Zion.
Auf dem Berg Zion. Wo ist das?
Jerusalem.
Ja, das ist der Tempelberg. Die stehen auf dem Tempelplatz. Zufällig hat der Tempelplatz übrigens 144.000 Quadratmeter. Aber das hat nichts damit zu tun. Die Bibel würde, wenn schon, über das Ellenmaß sprechen, aber so als Gedankenstütze, es entspricht gerade 144.000 Quadratmetern. Ja, da stehen sie zusammen mit dem Lamm. Das heißt, es ist eine Momentaufnahme, gerade am Ende der großen Drangsal. Der Herr Jesus ist bereits zurück auf dem Ölberg, geht dann hinüber auf den Tempelberg und versammelt sich da mit den 144.000. Und jetzt, was sind ihre Kennzeichen? Nach Vers 4.
Auf ihren Sternen, den sie...
Vers 4.
Also.
Nach Vers 4.
Unbefleckt, also rein.
Rein. Jungfräulich. Haben sich nicht sexuell verunreinigt. Durch außerehelichen Verkehr. Und so sehen wir auch, sie sind gekennzeichnet, rein. Sie werden sich weiß machen und reinigen und läutern. Und Weiter steht in Vers 5 ein Kennzeichen.
Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden.
Woran erinnert dich das? Diese Formulierung.
Das erinnert mich an Zephania 3.
Ja.
Mund.
Ist aber nicht genau so formuliert. Zephania 3 ist ein bisschen anders. Aber der Gedanke ist dort auch. Aber noch direkter.
Auf Jesaja.
Jesaja 53. Schlagen wir auf, Jesaja 53. Und zwar, welcher Vers? Welcher Vers?
9.
Ja. Liest du vor?
Man hat sein Grab bei Gesetzlosen bestimmt, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tode, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Munde gewesen ist.
Jawohl. In Zephania 3,13 steht übrigens, der Überrest Israels wird kein Unrecht tun und keine Lügen reden, und in ihrem Munde wird keine Zunge des Truges gefunden werden. Ist fast gleich, aber die Formulierung von Offenbarung 14 ist wirklich direkt Jesaja 53, wo es von dem Messias heißt, er wird also nicht das Grab eines Gesetzlosen bekommen, das wäre die Verbrennung eines Gekreuzigten im Tal Hinnom gewesen, sondern das Grab eines Reichen. Und so hat Josef von Arimathia sein eigenes, noch unbenutztes Felsengrab zur Verfügung gestellt. Und dann wird begründet, warum? Weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Munde gewesen ist. Und jetzt sehen wir diese Maskulin, die gleichen so ihrem Herrn, dass von ihnen auch gesagt wird in Offenbarung 14,5, in ihrem Munde wurde kein Falsch gefunden. Und was sie dann auch noch kennzeichnet, ist Vers 4. Das wäre eine wunderbare Inschrift auf einem Grabstein. Von denen heißt es so, als Übersicht über ihr Leben, diese sind es, die dem Lamme folgen, wohin irgend es geht. Und auch das ist natürlich wieder eine Anspielung auf Jesaja 53, wo der Messias ja als Lamm das wie ein Lamm wurde er zur Schlachtung geführt. Wie ein Lamm, das stumm ist vor, wie ein Schaf, und wie ein Lamm, das stumm ist vor seinen Scheren. Und da heißt es, sie folgen dem Lamm, wohin irgend es geht. Und darum sind sie wie er. Sie weisen die vielen zur Gerechtigkeit. In ihrem Munde wurde kein Trug erfunden. Das macht übrigens auch klar, Lügen ist für einen Christen ein No-Go. Das kann man nicht ab und zu mal so und die Wahrheit so drehen. Das heißt ganz klar, in ihrem Munde wurde kein Falsch gefunden, und das war so im Leben des Herrn Jesus als unser vollkommenes Vorbild. Aber da sehen wir also, wie diese Maskulin in Daniel, die haben einen sehr direkten Bezug eben zu Jesaja 53, zu dem Gottesknecht, der einsichtig handeln, verständig handeln wird. Und woher kommt diese Weisheit? Daniel 12, Vers 4. Lies das nochmal jemand vor, bitte.
Und du, Daniel, verschließe die Worte und versiege das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden es durchforschen und die Erkenntnis wird sich mehren.
Jawohl. Also, auch hier wird, wie an verschiedenen Stellen im Buch Daniel, von der Zeit des Endes gesprochen. Die Endzeit ist ja das Ende, wissen wir, der langen Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Messias. Und die Endzeit in der Prophetie ist insbesondere die Zeit, in der das jüdische Volk wieder zurückkehrt ins Land der Väter. Und wir wissen, das hat 1882 seinen Anfang genommen mit der ersten Einwanderungswelle aus Russland. Und wir wissen auch, dass sich bis heute über 175 Prophezeiungen über Endzeit erfüllt haben. Und darum, das hat natürlich schon seine Bedeutung auch für uns. Selbst wenn uns klar ist, diese Maskelim, die da in Daniel 12,3 erwähnt werden und Vers 10, das sind Gläubige dann nach der Entrückung in der Endzeit, aber das muss auch für uns eine Bedeutung haben. Denn wir leben auch schon in der Endzeit. Und die Endzeit ist also nicht eine Zeit, wo man nicht mehr die Bibel studiert. Sondern hier lesen wir, was vom Buch Daniel? Jawohl. Und zwar wieder ein bisschen hebräisch Unterricht. Das ist ein ganz interessantes Wort hier. Das heißt Yeshotetu. Das heißt nicht hin und her reisen. Steht das bei jemandem so?
Suchend umherstreifen.
Und es gibt Leute, die haben gesagt, ja, in Daniel 12 sei vorausgesagt worden, dass in der Endzeit werden die Leute Weltreisen machen. Ja. Diese Stelle wird dafür angeführt, eben, dass Leute machen mal einen kurzen Trip nach Malaysia, dann nach Bolivien und so weiter. Also die reisen da einfach in der ganzen Welt herum. Aber Yeshotetu heißt eben hin und her gehen. Aber das ist nicht gemeint mit Reisen, sondern beim Lesen. Und so machen wir doch Bibelklasse. Die ganze Zeit sind wir am Blättern. Oder? Da gehen wir nach vorne, wieder nach hinten. Hin und her, hin und her. Wir wissen, es gibt Predigten, da kann man hingehen und hinsitzen, ohne Bibel in der Hand. Die kann man zu Hause lassen. Man kann hören bis zum Schluss und gut. Und dann gibt es Predigten, da muss man ständig blättern. Und dann wird sogar manchmal zitiert aus einem kleinen Propheten und dann rasch ist in der ganzen Gemeinde so. Ja? Und ein Zeichen, dass man eben mehr dort lesen sollte. Aber da gibt es, habe ich das schon erlebt, dass jemand sagt, ich habe das nicht so gern. Da muss man ständig so blättern in der Bibel. Und natürlich, wenn man am Anfang ist und sich Mühe hat, zurechtzufinden, ist das schon verständlich, dass es unangenehm ist. Aber man kann das lernen und wird man mit der Zeit richtig fit. Sogar ohne Register. Es geht. Ja, und aber nur so verstehen wir die Bibel, weil die Bibel sich selber erklärt. Und wir haben ständig Querverbindungen, wie wir das jetzt auch wieder gesehen haben. Und wenn man so die Bibel liest, da geht man eben nach vorne, wieder nach hinten, auch im Buch Daniel, dann ist man in Kapitel 7 und denkt, ah, diese vier Weltreiche, oh, das ist ja wieder eigentlich eine Parallele schon, was wir früher hatten, Kapitel 2, mit den vier Teilen der Statue. Da geht man hin und her, das eine ergänzt wieder und illustriert das andere. Und die Bibel sagt, viele werden hin und her gehen und die Erkenntnis wird sich mehren. Und so wird man mehr und mehr ein Maskil oder eine Maskila. Das wäre das, die weibliche Form. Maskila, Maskilot, das sind die Frauen. Aber wenn man Männer und Frauen zusammennimmt, dann nimmt man das Männliche, ja? Maskilin. In der Bibel ist es ja nicht so, dass man sprechen muss über Lehrerinnen und Lehrer und auch nicht über Dozierende, um ein neutrales Wort zu nehmen, das nicht geschlechterspezifisch ist. Ja, Gender Mainstreaming hat nichts zu suchen in der Bibel. Aber Maskulin bezeichnet natürlich auch die gläubigen Frauen. Und so können wir enorm lernen von diesen Gläubigen der Zukunft, wie wir jetzt sein sollten. Und man kann es sich in der Endzeit nicht mehr leisten, dass man eben nicht die Bibel gründlich kennenlernt. Und wir lesen in Hosea 4 noch ein interessantes Zitat in dem Zusammenhang. Hosea 4, Vers 6. Wer liest?
Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Weil du die Erkenntnis verworfen hast, so verwerfe ich dich, dass du mir nicht mehr als Priester dienst.
Jawohl. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Und das ist eine schreckliche Tatsache auch für das Volk Gottes heute. Und man liest weniger und weniger die Bibel, man betont Erfahrung, Erlebnis und geht von Event zu Event. Und der Glaube wird nicht verwurzelt im Wort Gottes und sagt dann, ja, mich interessiert mehr die Praxis, nicht die Theorie. Aber in welchem Bereich unserer Arbeit können wir uns das leisten, dass wir uns nur für die Praxis interessieren, aber nicht für die Theorie? Jeder Schreiner muss Theorie haben und jeder Physiker muss Theorie haben, um in der Praxis etwas zu machen. Jeder Chemiker, wenn der nur sich für Praxis interessiert, aber nicht für Theorie. Das gehört zusammen. Und wir können nur richtig handeln, wenn wir eben auch das richtige Wissen von Gott haben, das wir dann in Handeln umsetzen müssen. Und wenn wir schon in Hosea sind, der letzte Vers von Hosea, nach diesem längsten Buch der kleinen Propheten, da heißt es in 14, Vers 9,
Ephraim wird sagen, was soll ich noch mit den Götzen?
Nein, das ist also der allerletzte Vers, ein Vers danach.
10 wäre das denn bei mir.
Bei mir ist eine andere Erzählung, ja.
Wer ist weise, dass er dies versteht? Wer ist verständig, dass er es erkennt? Denn die Wege des Herrn sind gerade, die Gerechten werden darauf gehen, die Abtrünnigen aber werden darauf stürzen.
Oder darauf fallen, ja. Aber sehen wir, auch da wird gesagt, wer weise ist, der wird dieses verstehen. Und dann wird das aber gerade mit der Praxis verbunden, denn die Wege des Herrn sind gerade und die Gerechten werden darauf wandeln. Man darf das nicht voneinander trennen, das praktische Leben als Gläubiger und die Erkenntnis aus der Bibel. Aber dann wird gesagt, die Abtrünnigen, also die sich von der Bibel abwenden, die kommen darauf zu Fall, auf dem Weg des Herrn. Und die werden auch an Dingen irre. Warum kann die Welt so sein, wie sie ist? Und man verzweifelt an Gott und an seiner Gerechtigkeit, weil man nicht versteht, was die Pläne Gottes sind und wo sie letztlich hinführen. Und so hilft uns die Bibel eben auch, um nicht zu Fall zu kommen und nicht an Gott irre zu werden. Und nun gehen wir nochmals kurz zurück zu Daniel 11, diesmal. Wir finden nämlich das Wort Maskilim schon früher in Daniel 11, und zwar in Verbindung mit der Prophetie, die sich erfüllt hat über die Treuen in der Makkabäerzeit, die aber viele Parallelen aufweist zur Endzeit, wenn der Antichrist kommen wird. Liest jemand Daniel 11, 32?
Und diejenigen, die sich am Bund schuldig machen, wird er durch glatte Worte zum Abfall verleiten.
Also das war Antiochus Epiphanes, ein Syrerkönig, der die Massen der Juden zum Abfall zwang. Im 2. Jahrhundert vor Christus. Und dann gab es einen Widerstand durch Mattathias, einen Priester aus Modein. Das ist eine Ortschaft zwischen Tel Aviv und Jerusalem. Also wenn man den Weg vom Flughafen nach Jerusalem hinaufgeht, kommt man an Modein vorbei. Die Autobahnausfahrt ist dort angeschrieben. Dort kam der Herr, der Mattathias, und er hatte 5 Söhne. Und mit denen zusammen hat er sich gesagt, das geht nicht. Und hat sich gegen diesen Abfall gewendet. Und das wurde eine ganze Bewegung, die Gott gesegnet hat und schließlich enormen Erfolg geschenkt hatte, sodass diese Syrer dann hinausgeworfen werden konnten und der verunreinigte Tempel konnte wiederhergestellt werden. Und jetzt kommt das Aber, das Volk. Das sind die Makkabäer. Bitte?
Werden stürzen durch Schwert und Flamme, durch Gefangenschaft und Beraubung, eine Zeit lang.
Sehen wir auch da wieder, das Volk, das Gott kennt, das ist das Wissen über Gott, wird sich stark erweisen und handeln, wirkt sich in der Praxis aus. Und dann wieder, die Verständigen werden die vielen unterweisen. Eben Maskil heißt ja auch verständig, der verständig macht. Weiter, Vers 34.
Und während sie stürzen, wird ihnen mit einer kleinen Hilfe geholfen werden.
Ja, aber sie hatten einen riesigen Erfolg damals und konnten die Syrer schließlich hinauswerfen. Warum nennt die Prophetie das eine kleine Hilfe? Weil das, was damals geschah, das war eine Kleinigkeit im Vergleich zu dieser großen Hilfe, die für Israel kommen wird in der Endzeit, wenn der Herr Jesus zurückkehren wird. Also im Vergleich zu dieser großen Hilfe in Daniel 12 war das eben eine kleine Hilfe. Aber das ist relativ, oder? Relativ klein. Weiter.
Doch viele werden sich ihnen heuchlerisch anschließen und von den Verständigen werden einige stürzen.
Wieder maskulin. Von den maskulin werden einige fallen.
Damit unter ihnen geläutert und geprüft und gereinigt werde, bis zur Zeit des Endes. Denn es verzögert sich noch bis zur bestimmten Zeit.
Jawohl, auch da die Maskulin. Und das Ziel ist, um sie zu läutern, zu reinigen, weismachen. Wieder Weisheit und Reinheit gehört einfach zusammen. Und geht eben letztlich zurück auf das vollkommene Vorbild des Messias in Jesaja 53. Ja, gibt es noch eine Frage bis dahin?
Ja, kann ich vielleicht noch mal, können Sie noch mal sagen, wer genau die 144.000 sind?
Nach der Entrückung der Gemeinde wird in Israel, und zwar in Jerusalem, und zwar in Ost-Jerusalem, wird eine Erweckung losgehen. Jesaja 37 sagt, der Überrest wird ausgehen von dem Berg Zion. Und das ist ja der Tempelberg in Ost-Jerusalem. Da wird eine Erweckung losgehen, 144.000 werden sich bekehren und die werden dann evangelisieren. In Israel, der Herr Jesus sagt in Matthäus 10, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Sohn des Menschen gekommen ist. Und dann kommt die große Drangsalszeit, da wird dieser Überrest zuerst das Götzenbild des Antichristen auf dem Tempelplatz sehen und dann werden sie fliehen auf die Berge und gehen hinüber nach Moab, nach Jordanien und werden dort in der Wüste von Gott durchgetragen werden, 3,5 Jahre. Dann wird Israel von Norden her durch den König des Nordens unter der Führung von Syrien überrannt werden. 2/3 der Bevölkerung Israels wird ums Leben kommen. Sacharja 13,8. Aber 1/3 wird sich dann im Land bekehren. Und das ist dann dieser volle Überrest, 144.000. Das ist nur die Erstlingsfrucht. Haben wir in Offenbarung 14 gelesen. Diese sind als Erstlinge für Gott. Das ist nur der Anfang. Also der Überrest wird viel größer sein, nämlich 1/3 der Bevölkerung. Und heute haben wir ja gegen 6 Millionen Juden in Israel. Also 1/3 heute wäre 2 Millionen. 144.000, das ist nur die Vorhut. Und darum, die werden eben evangelisieren und vorbereiten, dass es dann zu dieser Erweckung kommt. Darum werden sie die vielen unterweisen und zur Gerechtigkeit weisen. Und so wird dieser Überrest für Gott entstehen. Reicht das so als Antwort?
Also das sind Juden, die an Jesus glauben.
Juden, die an Jesus Christus glauben, nach der Zeit der Gemeinde.
Sacharja 12,10, das ist doch die Wiederkunft. Nicht? Sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und ja. Wer sind die das, die dann der Buße tun?
Ich dachte, die dann wehklagen, das ist der gesamte Überrest. Wird dann, wenn der Messias kommt und sie seine Wunden sehen, werden sie nochmals eben in Tränen ausbrechen und werden über ihn wehklagen und offiziell Buße tun über das Versäumte. Werden sich eins machen mit dem Volk der Vergangenheit und werden Jesaja 53 beten. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir seiner begehrt hätten. Er war verachtet und wir haben ihn abgelehnt. Das ganze Kapitel werden sie so weinend beten. Aber das ist der ganze Überrest, dieser Drittel plus die 144.000. Und das wird dann in Römer 10 genannt, ganz Israel wird gerettet
Römer
werden.
Römer 11.
Römer 11, ja.
Weil die 144.000 sind dann wieder aus der Wüste zurück.
Ja, die kommen am Schluss, kommen die zurück und werden nochmals in die Kämpfe eingreifen. Das steht in Sacharja 12 und auch schon in Sacharja 9 und 10 sehen wir, wie sie kommen. Und der Herr wird über ihnen erscheinen und wird von der Luft her, im Luftkampf, sie unterstützen und sie werden als Bodentruppen dort beschrieben in Sacharja, muss man nachlesen, Sacharja 9 und auch 10. Und werden dann enorme Erfolge haben nach dieser Katastrophe der großen Drangsal. Ja, wir müssen Schluss machen für heute. Und noch beten.